These are IMC Krems International Business Students on Air.
Hi, welcome to our podcast. My name is Olivia and I'm studying International Business and Economic Diplomacy at the IMC Krems with my colleagues Julia and Megan. In today's podcast episode, we want to dig deeper into the topic of immigration and the barriers migrants face when entering the Austrian labor market.
Let's dive right in and start with some history. The country of Austria, as it is understood today, came into being after the First World War, after the dissolution of the Habsburg monarchy. Austria is and has always been characterized by migration movements. According to Hemetek and Kaiser Rainer, Austria's position in the European migration network is characterized by some peculiarities. Until the 19th century, three different migration movements can be determined in the predominantly German-speaking Alpine countries of the Habsburg monarchy. Firstly, the political and religiously motivated forced resettlements of Protestants. Second, the seasonal migration from the Alpine and Carpathian countries to the agricultural areas of the Bavarian and Swabian Alpine foothills and Inner Hungary, triggered by overpopulation. And finally, the migration of political, artistic, and industrial elites from abroad to the imperial capital and residence city of Vienna.
In the middle of the 19th century, migration became a mass trend. This resulted from the Industrial Revolution, which led to an improvement in the means of transport. The East-West shift at that time, which means people moving from the east of Europe to the west, is also a current topic today. When Austria became a republic, foreigners who were born and grew up there were not granted citizenship if they had moved to Austria before 1918. After the Second World War, immigration was characterized by political refugees and economic migrants. The suppression of the People's Revolt in 1956 in Hungary resulted in 180,000 Hungarian refugees. The invasion of Czechoslovakia by the Russian army in 1968, the imposition of material law in Poland, and the war in former Yugoslavia led to people fleeing. At the end of the 1950s, a further European migration movement arose, which resulted from the demand for labor. So Austria's first recruitment agreement was conducted with Spain in 1962. The emotional needs and ties to families of the guest workers were not taken into account at that time. After 1974, the number of foreign workers was reduced, but subsequently this number increased again. In 2002, 40,000 refugees from Afghanistan came to Austria.
This was followed by the most recent movement. According to the Federal Ministry, a total of 89,000 asylum applications were received in Austria in 2015. In 2018, for comparison, only 13,000 asylum applications were submitted. Böhler writes that the changes in 2015 influenced the positions and activities of the civil society. Initially, the population reacted to arriving refugees with offers of support and civil courage. Another consequence of the high refugee number is the collapse and the reorganization of refugee shelters and social work in this field of action, as well as changes within the legal system and resulting restrictions on actions for refugees. At that time, the social situation and care of refugees was bad, which resulted in human rights violations. Austria's political response was an open debate on the isolation of refugees, which was supposed to minimize the number of refugees arriving. This meant building fences, strengthening border controls, and spreading news about unsuccessful asylum applications and deportations. In addition, the policy focused on issues such as language barriers and strategies of integration. This enhanced the requirements for refugees such as learning German and attending compulsory behavior and ethics courses.
According to Berenson, these issues of refugee integration give rise to dilemmas, which we're going to explain in more detail. Globalization, which leads to a faster exchange of information and goods, has an impact on social inequalities and insecurities in the industrialized countries, which brings about new developments. This and changes in the labor market lead to competitive thinking against refugees. Also, Berens emphasizes that relations of power and powerlessness that prevail between locals and refugees must be reflected, and projects based on encounters at eye level should be strived for. Furthermore, refugees are perceived by society as victims.
Asylum seekers who have an application under review receive a so-called procedure card. Subsequently, the resident entitlement card proves legal residence in Austria. Asylum seekers are thus asylum seekers with ongoing proceedings. They require an employment permit, which guarantees them seasonal work in hospitality industry or agriculture for a maximum of 6 months. There are only four activities that can be performed through asylum seekers during their ongoing procedure. Those are assistance in the neighborhood, self-employed activities, seasonal work, and nonprofit work. The Austrian job market service cites that the employment opportunities of refugees are lowered through some obstacles. They are, for example, the legal status, which is perceived as an obstacle, the lack of German language skills, educational differences, and the lack of networking and impaired health. All of these factors are dependent on the overall economic situation.
Accordingly, the Austrian Job Market Service has developed an intervention plan which offers that specifically address persons granted asylum and subsidiary protection. These include counseling and educational offers, also for adults, and offers leading to educational qualifications. The voluntary integration year is open to people who have been granted recognition for no longer than 2 years ago. Only organizations under the Civilian Service Act or the Voluntary Service Act can offer a voluntary integration year. It is to be understood as a training relationship. This means 150 hours of training, measures, and a maximum of 34 hours of commitment per week. The goal of this offer are integration into social life, improvement of labor market opportunities, teaching of German language skills, and promotion of commitment. If persons entitled to asylum and beneficiaries of subsidiary protection who have received a recognition after the end of the year 2014 and have not yet found a job, they must complete an integration year. This is called a compulsory integration year.
There has been an empirical study by Geiger who used interviews to examine the opportunities of so-called tolerated refugees. In Germany, this group of people refers to refugees who have received a negative asylum application and are thus confronted with an employment restriction. Comparable situations can also be found in Austria. The study produced the results that regarding the employment and training situation of refugees, work is not perceived by the interviewed refugees as mere financial security. But employment means financial independence from the state and family, integration to society and therefore social acceptance, and the possibility of future prospects. The limited employment opportunities for asylum seekers have psychological effects in a performance-oriented society. This means that in addition to the financial burden, there is also a psychological burden for the unemployed. And lastly, it is proven that physical health is also negatively affected.
After the very interesting theoretical introduction, today we invited Zaida Al-Ahmad to give us a practical insight into this topic. Ms. Al-Ahmad is a social worker who is confronted with this issue on a daily basis. Due to the many technical terms and the language barrier, we decided to conduct the interview in German.
Hallo Frau Al-Ahmad, vielen Dank schon mal für Ihre Zeit. Vielleicht könnten wir anfangen, dass Sie sich einfach mal vorstellen für unsere Zuhörer, was Sie genau machen und wie Sie Bezug zu diesem Thema haben.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich bin Sozialarbeiterin in der Jugendhilfe. Das heißt, ich arbeite mit jungen Erwachsenen, Geflüchteten in meinem Bereich. Bei uns geht es hauptsächlich darum, die jungen Geflüchteten in die Selbstständigkeit heranzuführen, also sie dabei zu unterstützen, in den Arbeitsmarkt zu kommen, hier Fuß zu fassen, in der Gesellschaft anzukommen. Und genau da sind eben die Berührungspunkte mit dem Thema.
Genau. Vielen Dank, das klingt ja sehr interessant. Also wie bereits erwähnt, arbeiten Sie ja mit jungen Geflüchteten. Könnten Sie kurz erklären, welche Schwierigkeiten Sie auf dem Arbeitsmarkt haben?
Wir haben meistens eben sehr motivierte junge Männer. Genau, das habe ich vorhin vergessen, wir arbeiten nur mit jungen Männern, aber die oft sehr motiviert sind, aber natürlich zum Beispiel entweder eine Sprachbarriere oder nicht anerkannte Abschlüsse etc. und einfach Schwierigkeiten haben, da in den Arbeitsmarkt zu gelangen. Also wahnsinnig viele Bewerbungen schreiben, einfach nicht angenommen werden, dann natürlich der aufenthaltsrechtliche Status, der damit reinspielt. Also manche bräuchten erstmal eine Arbeitserlaubnis, die man aber auch erst kriegt mit einem Arbeitsvertrag. Also das bedingt sich irgendwie gegenseitig und ist auch da so ein Teufelskreis. Und gerade hier fällt irgendwie auf, dass es viele Schwierigkeiten gibt, für die jungen Männer im Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können.
Einige Gründe, die Sie jetzt genannt haben, deckt sich auch mit dem, was das AMS als Gründe für die Einschränkung der Beschäftigungsfähigkeit nennt. Also zum einen nennen Sie eben auch den rechtlichen Status der Geflüchteten als Hindernis, genauso wie die fehlende Deutschkenntnis oder generell den Unterschied in der Bildung. Darüber hinaus nennen Sie auch eine mangelnde Vernetzung und gesundheitliche Beeinträchtigungen, die, wodurch die Geflüchteten nicht routinemäßig reagieren könnten. Ist das auch ein Problem, das Sie sehen, oder?
Ja, also natürlich, das stimmt. Einmal der rechtliche Status als Hindernis ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel als Geflüchteter negativen Asylbescheid habe oder zumindest einen aufenthaltsrechtlichen Status, wo ich eben keine Arbeitserlaubnis mit dabei habe, dann muss ich erstmal einen Arbeitsvertrag vorlegen, um dann eine Arbeitserlaubnis für genau nur diesen Job zu kriegen, jetzt beispielsweise. Da ist natürlich so, welcher Arbeitgeber, also das frage ich jetzt bewusst provokativ, welcher Arbeitgeber macht sich die Mühe, jemanden anzustellen, einen Arbeitsvertrag auszustellen, dann diese ganze bürokratische Prozedur abzuwarten, bis dann die Arbeitserlaubnis durch ist, da am besten den Geflüchteten noch zu unterstützen, bis der mal anfängt. Also dann stelle ich einfach aus wirtschaftlicher Sicht, stelle ich einfach jemanden ein, wo ich das alles gar nicht mitmachen muss, der dann sofort beginnen kann und so weiter. Also da ist ja dann schon, das ist ja eigentlich schon klar, dass sich da viele diese Arbeit nicht machen, beziehungsweise das müsste, wenn dann vom Staat irgendwie noch unterstützt werden, dass man soll, also Menschen, die noch so einen bürokratischen Aufwand mitbringen, dass man da halt eine Unterstützung bekommt, egal ob jetzt finanziell oder mit Personal oder was weiß ich. Mhm. Genau. Auch fehlende Deutschkenntnisse. Also es gibt Modelle, zum Beispiel wenn man jetzt nach Deutschland schaut, es gibt Arbeitgeber, die sich da irgendwie auch selber die Mühe machen, zum Beispiel Deutschkurse anzubieten. Also oft im Zusammenhang mit Ausbildungen, dass sie sagen, hey, arbeite bei uns und einmal in der Woche haben wir diesen Deutschkurs, wo wir eine Deutschlehrerin haben. Oder es gibt mittlerweile von Berufsschulen in Deutschland Kombimodelle, wie das heißt, weil die gemerkt haben, sie haben viele arbeitswillige Berufsschüler, die aber sprachlich einfach in der Berufsschule nicht mitkommen, die Arbeit aber leisten können. Das heißt, es sind gute Arbeiter, die verlieren wir einfach aufgrund der Sprache, was schade ist. Und da halt das Unterstützungsangebot bieten. Das müsste halt kommen. Also das stimmt, was das AMS sagt, aber es muss ja irgendwo aufgefangen werden. Und da gibt es eben diese Modelle schon und die könnte man noch viel weiter ausbauen. Auch Bildungsunterschiede, ja, natürlich. Aber das, finde ich, fällt da auch mit rein. Zur mangelnden Vernetzung sehe ich so, das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe, also dieser Teufelskreis, also bedingt sich gegenseitig. Also ich bin neu in einem Land, natürlich bin ich hier nicht vernetzt. Wie vernetze ich mich in einem Land, was nicht leistungsorientiert ist, eine Leistungsgesellschaft vorherrschend ist? Ja, natürlich durch die Arbeit. Also beziehungsweise mit wem vernetze ich mich sonst? Also vielleicht mit den Leuten in meiner Geflüchtetenunterkunft, also Gemeinschaftsunterkunft, die werden mir sicher keinen Job geben. Also das ist ja so, ich müsste erstmal auf den Arbeitsmarkt kommen, beziehungsweise irgendwas schaffen, um Leute kennenzulernen. Da muss ja erstmal diese Chance geboten werden. Genau. Und dass das AMS jetzt habe ich sie nicht verstanden. Also bei wer kann nicht routinemäßig reagieren, das AMS oder die Geflüchteten?
Die Geflüchteten, dass sie aufgrund von körperlichen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen in der Arbeitssituation nicht routinemäßig reagieren könnten.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall, ja, genau. Ich verstehe das so, dass da halt gewisse Ressourcen nicht gegeben sind, die andere Menschen schon hätten, die, also wenn sie hier aufgewachsen wären. Genau, okay.
Jetzt haben Sie schon die Angebote, also oder einige Angebote erwähnt, die es für Geflüchtete eben gibt, um sich auf den Arbeitsmarkt besser zu integrieren. Oder jetzt ist die Frage, für wen sind diese Angebote? Ist das jetzt für jemanden, dessen rechtlicher Status, also der geklärt ist, jemand, dem Asyl gewährt wurde, oder kann wirklich jeder Geflüchtete diese Angebote in Anspruch nehmen?
Mhm. Genau, das ist ein bisschen komplizierter. ja, also es ist so, ein Asylberechtigter kann diese Angebote schon annehmen, da sind auch eher die Hürden nicht so hoch. Also gerade bei Leuten, wo das Asyl noch nicht geklärt ist oder die auch zum Beispiel einen negativen Asylbescheid haben, da sind oft die Hürden höher. Also man, was viele Menschen, glaube ich, nicht wissen, was aber grundlegend ist, um es zu verstehen, ist, dass sehr wenige Geflüchtete überhaupt einen positiven Asylbescheid bekommen. Mhm. Das heißt, viele haben zum Beispiel andere aufenthaltsrechtliche Möglichkeiten oder es gibt einfach andere, einen anderen Status, den man haben kann, mit dem man hier in Deutschland bleiben kann. Das könnte auch ein Abschiebeverbot sein. Das heißt, ich habe kein Asyl bekommen, aber ich darf in mein Land auch nicht abgeschoben werden. Oder ich war schon so lange in Deutschland, weil sich mein Asylverfahren einfach sehr lange gezogen hat, plus das Klageverfahren, wenn ich jetzt einen negativen Bescheid hatte, dass ich dann aufgrund der Dauer meines Aufenthalts schon einen ganz anderen Aufenthalt beantragen könnte. Also das jetzt nur mal so fürs grundlegende Verständnis. Aber solange ich im Asylverfahren bin oder im Klageverfahren und da kam jetzt noch nichts raus, ist es mal meistens so, dass ich eben keine Arbeitserlaubnis habe, beziehungsweise die eben immer erstmal anfragen muss. Und diese Angebote sind aber erst dann für Leute zugänglich, die eine bestimmte Arbeitserlaubnis haben oder eben einen Arbeitsvertrag haben. Mhm. Und da sieht man ja schon, dass das auch wieder schwierig ist. Und eigentlich bräuchte ein Mensch schon davor Unterstützung, um überhaupt verstehen zu können, hey, ich brauche dafür erstmal einen Arbeitsvertrag oder ich muss dafür erstmal das und das machen. Und diese Angebote, an denen mangelt es ja auch. Also sowas zugänglich zu machen, sowas zu erklären. Wie komme ich überhaupt zu einem Arbeitsvertrag ohne Arbeitserlaubnis? Welcher Arbeitgeber, meine ich, nimmt mich? Also auch da gibt es ja auch mehrere Ausbildungsstädte oder Arbeitgeber, die sich dafür engagieren oder gerne Geflüchtete aufnehmen und sie in diesem Prozess unterstützen. Und das ist ja auch eben so ein Angebot.
Mhm. Okay. Jetzt helfen Sie den Flüchtlingen, mit denen Sie zusammenarbeiten in Ihrer Einrichtung, helfen Sie vermutlich, dass sie eine Arbeitserlaubnis bekommen etc. Jemand, der in keiner sozialen Einrichtung, jetzt nicht Sie als Sozialarbeiterin hat, wo kann diese Hilfe bekommen?
Ich glaube, das ist gerade das Schwierige, also was Sie da ansprechen. Leute, die ja im Asylverfahren sind, die leben ja meistens eben in Gemeinschaftsunterkünften und da ist ja zum Beispiel kaum ein Angebot an Sozialarbeitern. Also genau da ist diese Schwierigkeit, gerade da sind die Leute, die auch irgendwie arbeiten wollen. Und ich glaube, sie machen einfach gerade auf etwas aufmerksam, dass einfach eine große Lücke ist, wo es unbedingt viel mehr Unterstützung braucht. Es gibt natürlich sowas wie, in Deutschland gibt es dieses Social Bee, das ist ein Dienstleistungsunternehmen, die da mit Arbeitgebern kooperieren und zum Beispiel sagen, ja, wir übernehmen diese ganzen sozialpädagogische Unterstützung und dieses den bürokratischen Aufwand, also die Zusammenarbeit mit den Ämtern, also Anträge ausfüllen und so weiter und entlasten da den Arbeitgeber. Auch da ist halt die Frage, wie viele Leute wissen von solchen Projekten. Genau, aber gerade die Leute, die hierher kommen und die volljährig sind, beziehungsweise zu alt, um Hilfe oder Unterstützung durch die Jugendhilfe zu bekommen, das ist schwierig, da einen Überblick zu haben als junger, arbeitswilliger Mensch, zu wissen, hey, wie mache ich das eigentlich, wo suche ich da was? Ich glaube, jeder Deutsche ist oder jeder Österreicher ist überfordert mit oder erstmal überfordert mit Anträgen auf so einer Sprache, die man irgendwie oft gar nicht versteht. Und dann kann man sich vorstellen, wie das ist, wenn man eben das nicht als Muttersprache hat und so. Und dann den Arbeitsmarkt auch gar nicht so großartig versteht. Also die haben ja auch ein ganz anderes Verständnis oft von Arbeit, um jetzt mal nochmal den sozialarbeiterischen Aspekt zu sehen. Also warum brauche ich eine Ausbildung für Arbeit? Das ist ja auch etwas. Oder warum muss ich das gelernt haben? Warum kann ich nicht einfach arbeiten und so weiter? Also so, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Genau.
Und neben der bürokratischen Unterstützung, die Sie da jetzt gerade genannt haben, können Sie sich noch andere Maßnahmen vorstellen oder haben Sie eine Idee, welche Maßnahmen noch wirklich hilfreich sein könnten für junge Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt, um die Situation zu verbessern?
Also einmal, glaube ich, geht es viel auch so um, ich würde sagen, es eine Option wäre zum Beispiel die Anerkennung von Bildungsabschlüssen aus der Heimat. Mhm. Also, oder zumindest den Prozess irgendwie beschleunigen oder da halt auch mal zu gucken, was könnte man denn davon anerkennen lassen oder könnte es zumindest eine Basis sein für irgendwas oder so, um es irgendwie auch zu erleichtern. Und man hat ja da irgendwie auch geschultes Personal. Das soll ja jetzt nicht nur an der Sprache hängen. Dann natürlich sprachlich einfach viel mehr ich habe vorhin diese Kombi-Modelle genannt, sowas viel mehr ausbauen und viel mehr anbieten, weil letztendlich wollen wir ja eine langfristige Lösung und nicht irgendwie lauter, Leiharbeiter und Zeitarbeitsjobs, sondern wir wollen ja langfristig geschultes und professionelles Personal. Diese Leute sollen ja auch irgendwie in unsere Gesellschaft reinfinden. Deswegen sehe ich es halt als sinnvoll, so eine Art eben Kombi-Modelle, also einen Beruf, den man am besten vielleicht schon gelernt hat oder den man jetzt lernen möchte, dass man da reinkommt und dann zweimal in der Woche oder in Abendschulen einen Deutschkurs mit dem Fachjargon am besten noch. Das heißt, ich vernetze mich vielleicht mit Leuten auch noch, die gleiche Hürde haben, aber bin in der Arbeit auch viel mit Österreichern zusammen und im Kontakt. Sowas fände ich auch noch eine sinnvolle Maßnahme. Das Bürokratische haben wir schon gesagt. Also das ist jetzt so, was mir eben auch noch dazu einfällt.
Jetzt ist wahrscheinlich die finanzielle Sicherheit einer der größten Vorteile, die man hat, wenn man einen Geflüchteten beschäftigt oder arbeiten lässt oder es einfach macht, für sie zu arbeiten. Können Sie sich noch andere Vorteile von der Beschäftigung von Geflüchteten, sehen Sie da andere Vorteile oder würden Ihnen auch negative Aspekte sogar einfallen, wenn man sagt, man macht es für Geflüchtete einfacher, im Arbeitsmarkt einen Job zu finden?
Also einmal, die finanzielle Sicherheit, das stimmt. Ich finde, man kann sich generell fragen, was gibt Arbeit mir als Mensch so in der Gesellschaft? Ich habe vorhin auch schon gesagt, gerade in so einer Gesellschaft, in der wir leben, also sehr leistungsorientiert, einmal die Vernetzung, das haben wir vorhin auch schon mal angesprochen, wen lerne ich kennen, finde ich Freunde, finde ich Anschluss, dieser soziale Aspekt, gerade bei Geflüchteten oder sagen wir jetzt mal auch Migranten, Menschen, die hierher kommen und einfach da noch gar keine Ressourcen haben. Das heißt, ich will ja auch Freunde finden, die nicht nur Migranten sind. Also ich will ja auch Österreicher kennenlernen und mich da vernetzen, um auch die Kultur verstehen zu können und vielleicht auch dann nochmal besser die Sprache zu erlernen. Weil es ist was anderes, ob ich mich mit jemandem unterhalte, der jetzt sagen wir Deutsch auch als Fremdsprache gelernt hat oder mit jemandem unterhalte, der Deutsch als Muttersprache spricht. Mhm. Auch ein Gefühl für Kultur zu haben, da anzukommen, sich auszutauschen, das ist ja auch diese tatsächliche Integration, von der wir sprechen würden, was ja auch wünschenswert ist. Und das ist ja nicht nur einseitig, sondern beidseitig bedingt. Das heißt, man müssen zwei Leute aufeinander oder jetzt bildlich gesprochen zwei Menschen aufeinander zukommen. Und dann hat man auch die erste Chance, Berührungspunkte zu schaffen. Sonst habe ich ja die ganze Zeit zwei Parallelgesellschaften, die nebeneinander herarbeiten, her existieren. Und das ist ja irgendwie nicht, was wir möchten. Gerade wenn man schaut, dass Europa, egal ob Deutschland oder Österreich, einfach also Migrationsländer sind. Also das, da wird hinmigriert und das wird auch nicht stoppen und das war auch schon länger so, wenn man sich die Geschichte anschaut. Von dem her ist es was wir auch weiterhin, woran wir weiterhin arbeiten können, dass wir die Leute mehr inkludieren, integrieren und sie sich dann auch in der Gesellschaft einen Platz erarbeiten können, irgendwie auch ein Existenzrecht. Ja, also da komme ich zum zweiten Punkt, Selbstbewusstsein. Also es gibt mir Selbstbewusstsein, es gibt mir, also oder als Geflüchteter meine ich jetzt, einen Stand irgendwie so, hey, ich habe, viele erzählen auch, dass sie eben was zurückgeben wollen in der Gesellschaft. Mhm. Hey, dieses Land hat mich irgendwie aufgenommen. In der Zeit, wo ich Asyl gebraucht habe oder irgendwie ein sicheres Land gebraucht habe, ich möchte dieser Gesellschaft etwas zurückgeben können oder ich möchte ein aktiver Teil der Gesellschaft sein. Und da meine ich, rührt auch Selbstbewusstsein her, dass man sagt, hey, ich ziehe da jetzt nicht, ich nehme nicht nur, sondern ich gebe auch. Und auch ein bisschen mehr auf Augenhöhe vieles geschehen kann. Dass man nicht nur ewig in dieser Opferrolle, in Anführungsstrichen Opferrolle bleibt. Und zu diesem ganzen Inklusionsaspekt ist ja eben der Spracherwerb, den ich vorhin genannt habe. Also viel, viel intensiver nochmal die Sprache zu erlernen. Ja, und was könnte noch sein? Negative Aspekte. Genau, also ich muss sagen, sonst so viel, also so Negatives fällt mir da auch gar nicht ein. Ich meine, natürlich muss man darauf achten, so dass finde ich, Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt jetzt nicht ausgenutzt werden. Aber ansonsten, finde ich, hat das ja fast nur Positives genommen.
Die so Parallelgesellschaft, die Sie genannt haben, das wäre jetzt wahrscheinlich auch, wenn sich jetzt nichts ändert, wenn es keine Änderungsmaßnahmen gibt und die Geflüchteten weiter so stark eingeschränkt werden auf dem Arbeitsmarkt und in den Beschäftigungsmöglichkeiten, dann wäre das ja quasi im Endeffekt eine, also wird es ja darauf hinauslaufen. Können Sie sich noch andere Auswirkungen also von dieser Einschränkung, also haben Sie noch andere Beispiele, für was passieren könnte? Mhm. Vielleicht auch also sozialer, beziehungsweise auch aus wirtschaftlicher oder politischer Sicht?
Mhm. Ja, also ich finde, ich bleibe mal kurz dabei und ich finde, man kann da auch Beispiele aus der Vergangenheit heranziehen. Wenn man sich, also sagen wir auch gerade Deutschland mit den Gastarbeitern anschaut, wo das ja ganz stark eine Parallelgesellschaft war zum Beispiel. Also die, und dann sieht man jetzt nach Generationen, wie sieht's mit den Enkelkindern von diesen Leuten aus? Also haben diese Leute Deutsch gelernt? Und dann sieht man, dass sich bis jetzt da einfach diese Parallelgesellschaften aufrechterhalten haben. Und das beinhaltet ja also diesen sozialen oder politischen Aspekt, genauso wie den wirtschaftlichen Aspekt. Das heißt, ich habe damals schon diese Leute nicht integriert und die tragen das dann auch natürlich über Generationen weiter. Mhm. Und das heißt, ich habe dann immer noch, und das ist jetzt nicht pauschalisierend gesagt, sondern einfach auch nachgewiesen, dass sich da einfach bestimmte Bildungsschichten in Anführungsstrichen in diesen, also dass sie da auf diesem Stand bleiben, dass es natürlich auch sehr schwierig ist, sich dann die Generationen danach da höher, zum Beispiel sich einen höheren akademischen Grad zu erarbeiten und so weiter aufgrund von vielen Hindernissen. Und wenn ich das gleich an der Wurzel packe und da die Chancen eröffne, dann heißt es, dass ich Generationen später viel, sagen wir, viel mehr Möglichkeiten von Arbeitnehmern, also wie soll ich das so erklären, viel mehr Arbeitnehmer, die zum Beispiel einen ganz anderen Bildungsgrad hätten, hätte man nicht schon ihre in Anführungsstrichen Vorfahren die gleichen Chancen gegeben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt verstehen kann, aber ich meine, wenn man eine gute Basis baut, dann kann das für die Generationen danach gut laufen. Wenn ich mir anschaue, dass gewisse Leute nach Generationen immer noch Schwierigkeiten in der deutschen Sprache haben etc., also dieser Inklusionsfaktor sich über Jahrzehnte hinweg ziehen kann, dann ist es ja auch etwas, wo man ja sieht, hey, Deutschland und Österreich hat da seit Jahrzehnten Chancen verpasst und wir fangen jetzt erstmal an, uns über Inklusionsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, also wirklich tragfähige Inklusionsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, Gedanken zu machen, dann ist es einfach sehr spät. Mhm. Und gerade da meine ich auch politisch, ja, also dass da keine Spaltungen passieren. Und wirtschaftlich eben das, was ich auch gesagt habe, das zieht ja sonst einen Rattenschwanz. Das heißt, ich habe dann sehr, sehr lange mehrere Generationen, die einfach in einer bestimmten Bildungsschicht bleiben und da halt schwierig drüber hinauswachsen und viele Berufe auch noch offen bleiben. Und ganz abgesehen vom sozialen Aspekt. Ich meine, das ist ja klar. Ich habe da Leute mit Migrationshintergrund, ich habe Leute ohne Migrationshintergrund und das ist ja irgendwie für jeden auch spürbar, dass es hier Unterschiede gibt und wenig Berührungspunkte. Genau, und das ist gefördert durch das Ganze, leider. Ja.
Jetzt haben wir sehr viel, also Interessantes auch aus Ihrer Arbeit gehört und eigentlich ist klar, es muss wirklich was passieren, damit diese arbeitswilligen, geflüchteten Menschen bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Fällt Ihnen noch etwas anderes ein, was Sie gerne besprechen möchten? Haben wir irgendetwas noch nicht besprochen, das Sie für wichtig halten? Oder?
Ja, also ich glaube, wie gesagt, es ist natürlich schwierig, diese ganze Problematik darzustellen. Ich hoffe, es ist auf jeden Fall rübergekommen, dass es einfach gefühlt ein Teufelskreis ist. Irgendwie, also egal, wo man versucht, Sachen anzupacken, es ist einfach schwierig. Und ich finde, was gesagt werden muss, man kommt nicht drum rum, dass es da staatliche Gelder braucht. Also eine Finanzierung, die sich langfristig eben rentiert. Und ich hoffe, dass die Gesellschaft sieht, in was man da investiert und dass es auch vonnöten ist. Also wir haben eben eine Migrationsgeschichte, auf die man zurückblicken kann und sagen kann, okay, das haben wir irgendwie verhauen und was können wir besser machen? Und zum Beispiel in Bildung zu investieren ist ja nie verbranntes Geld oder sowas. Ja? Also es geht da, das ist immer etwas Gutes und woraus was wachsen kann. Ich finde, was ich noch auch gern zu bedenken geben möchte, was auch einfach vergessen wurde, es mir generell aufgefallen, so vom AMS und so, dass ja diese Menschen auch mit Rassismus und diskriminierenden Benachteiligungen konfrontiert sind. Das heißt, auch die Jobsuche auf dem Arbeitsmarkt ist, ich meine, jetzt, ich rede jetzt von meinem Empfinden, auch sehr viel Rassismus geschuldet. Also warum möchte man so einem Menschen jetzt keine Jobmöglichkeit geben? Wäre mir nur wichtig, dass man sowas auch mit bedenkt, dass diese Leute ja auch dadurch sehr große Schwierigkeiten haben, hier ankommen zu können. Also, dass sie da einfach auch nochmal in der Hinsicht angefeindet werden. Ja, ansonsten, genau, ist es, kann ich, weiß ich nicht, gibt es gar nicht groß viel zu sagen.
Ja, wir haben auch viel besprochen und ich möchte Ihnen auf jeden Fall nochmal danken für Ihre Zeit, es war auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, danke Ihnen, gerne.
Und ja.